Ängste. Du musst dich stellen. Als Restsymptomatik meiner schweren Depression bleiben mir nur Ängste. Schlafen, Appetit, Konzentrationsfähigkeit sind wieder fast ganz wiederhergestellt. Zuerst sind die Ängste noch sehr spezifisch. Angst davor, wieder in die Arbeit zu gehen und mein gewohntes Pensum nicht mehr zu schaffen. Über die Zeit werden die Ängste immer diffuser. Sie treten in allen Lebensbereichen auf. Angst davor, private E-Mails und Briefe zu lesen. Hinter jedem Briefumschlag könnte sich die nächste, selbst erdachte Katastrophe verbergen. Woher kommt das alles? Das bin doch nicht ich. Nun zur Gretchenfrage. Soll ich lieber noch einige Zeit warten, um mit dem Arbeit zu beginnen? Come on, ich warte schon 6 Monate, eine gefühlte Ewigkeit. Eines Tages muss ich es wieder probieren. Ich muss dieses unrühmliche Kapitel hinter mir lassen. Get your shit together. Ich möchte mein altes Leben wiederherstellen. Das ist doch das Mindeste, was ich nach dieser Odyssee erwarten kann. Mein komplettes Umfeld, also die Psychotherapeutin, der Psychiater, meine Familie und Freunde, ja selbst jedes verfluchte Online-Forum geben unisono den gleichen Rat. Ängsten muss man sich stellen. Aug um Aug. Die Fachleute nennen das Exposition. Akrophobie? Dann musst du hoch hinaus. Agoraphobie? Dann fährst du am besten morgens allein um 8 Uhr U-Bahn. Kynophobie? Dann musst du Hunde streicheln. Eilurophobie? Genau, du gehst in ein Katzencafé. Trypanophobie? Gehe Blut spenden. Apiphobie? Du ahnst es, Bienen streicheln. Moment, wie soll das gehen? Egal, immer das gleiche Muster. Angst? Dich stellen. Angst weg. Und was mache ich nun bei meiner Jobphobie? Genau, ich gehe zurück in den Job, aber nicht nur zum Streicheln, es soll wieder voll losgehen. Den Ausdruck Jobphobie habe ich gerade erfunden, die lieben Mediziner nennen sowas eine Ergasiophobie. Ich habe die Ärzte bei der Entlassung gedrängt, dass sie mir etwas Konkretes mit auf den Weg geben. Wie viel Prozent von vorher kann ich wieder arbeiten? Nein, nicht in Stunden gemessen, in Stresslevel. Das scheint mir bei meiner Art der Beschäftigung die sinnvollere Maßeinheit. Nach langem Hin und Her war der Vorschlag der Ärzte 70%. Okay, damit kann ich etwas anfangen. Ich stelle eine Berechnung an, wie viel jetzt 70% des Stresslevels von vorher sind. Wir benötigen Kinderbetreuung für Nick, also suchen wir uns eine Leihoma. Check. Bei Google ist man großzügig und gibt mir die Chance, dass ich mir einen neuen, einfacheren Job innerhalb des Unternehmens suche. Einen ohne diesen Zeitzonen-Wahnsinn. Check. Xiaosi hat ihr Start-up längst aufgegeben. Check. Das alles zusammen sollten doch locker 30% weniger Stress sein, oder? Okay, ich habe einen Plan. Erster Tag im Job. Ängste, verdammt viele Versagensängste begleiten mich. Aber am ersten Tag vielleicht normal. Erste Woche vorbei, die Ängste bleiben. Weiter exponieren. Nach einem Monat, die hartnäckigen Ängste bleiben. Erste Dienstreise nach New York, Ängste auch im Big Apple. Durchbeißen. Noch eine Woche durchhalten, das kann ja nicht so schwer sein. Exposition. Nur noch bis zum großen Meeting, dann wird alles besser. Exposition. Meeting rum, Ängste da. Exposition. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Meine Arbeitstage fühlen sich, im Gegensatz zu früher, extrem anstrengend an, auch wenn sie es objektiv nicht sind. Mein Kopf ist so sehr mit Ängsten beschäftigt, dass für die eigentliche Arbeit keine CPU-Kapazität mehr übrig bleibt. Die Angst hat mich schon seit dem Aufstehen am Morgen im Griff. Auf dem Weg ins Büro habe ich erst meine Mutter, dann meine Frau und schließlich meine Schwester angerufen. Ich wollte mich bei allen rückversichern, ob ich es heute schaffe. Dasselbe Spiel in der Mittagspause. Eine Stunde ohne Meeting, wieder rückversichern. Den ganzen Tag über zittere ich und bin ohne Grund nervös. Ein Schweißausbruch folgt dem anderen. Niemand in der Arbeit merkt von meinem qualvollen Kampf mit mir selbst. Im Gegenteil, meine neue Chefin ist sehr zufrieden mit mir, lobt mich in den höchsten Tönen. Aber diese Ängste sind nicht auszuhalten. Ich versuche weiter zu schwimmen. Jede Woche versuche ich, mich bis zum Wochenende zu retten. Mein Bauchgefühl sagt die ganze Zeit eindeutig nein. Jeden Morgen schreit es mich inbrünstig an: Thomas, es ist noch zu früh, um wieder mit diesem Pensum zu arbeiten. Vor allem nicht mit diesen Ängsten. Hör auf mit dem Scheiß, es geht noch nicht. Aber ich bin schon immer ein Kopfmensch. Mit Gefühlen kann ich nicht so gut wie andere. Ich bin ein Meister im Bauchignorieren. Mein Myers-Briggs-Persönlichkeitsindikator, MBTI, ist Introversion, Intuitive, Thinking und Perceiving, INTP. Wir INTPs werden oft die Logiker genannt und sind per se keine Intuitionsbären. Im Internet findet sich die Beschreibung: INTP ist ziemlich selten und macht nur 3% der Bevölkerung aus. Das ist definitiv gut für die Logiker, denn nichts wäre für sie schlimmer, als gewöhnlich zu sein. Sie sind stolz auf ihren Erfindungsreichtum und ihre Kreativität, ihre einzigartige Perspektive und ihren scharfen Intellekt. Sie sind bekannt für ihre bestechenden Theorien und ihre rigorose Logik. Unter allen Persönlichkeitstypen besitzen sie die größte Gabe für logische Präzision. Niemand ist engagierter und fähiger als der Logiker, ein Problem aufzuspüren, sich durch die endlosen Faktoren und Details zu bohren und eine einzigartige und praktikable Lösung zu entwickeln. Damit ist eigentlich alles gesagt. Der Logiker in mir beißt sich 8 Wochen lang eisern durch und ignoriert sein Bauchgefühl. Brav habe ich exponiert, dann spüre ich, wie es langsam, aber unaufhaltsam wieder bergab geht. 6 lange Monate mühseliges Kämpfen aus der Depression, jetzt komplett für die Tonne? Ich möchte hier nicht unterstellen, dass Exposition keinen Nutzen hat. Sie wird mir später zu einem großen Teil bei der Bekämpfung meiner Ängste helfen, aber in diesem Moment war die Exposition in dieser Größenordnung für mich das falsche Werkzeug. Sie ist der 10 Kilogramm Vorschlaghammer. Ich hätte eher einen kleinen Gummihammer mit viel Kautschuk rundherum gebraucht. Langsam schleichend hat sich also die nächste depressive Episode zusammengebraut. Wenn ich dachte, die erste sei schlimm gewesen, so war diese ohne Übertreibung 10-mal schlimmer. Als mich die Ärzte später im Klinikum gesehen haben, haben sie ihre Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen. Kein gutes Omen.